Hallo Podcast-Fans, willkommen zu Ausgabe Nummer 38. Heute ist das kleine Warm-up zur DM und dazu habe ich mir natürlich eingeladen, zum einen natürlich den Claudio Kirschmeier wieder, mein Co-Moderator.
Hallo.
Der kann euch dann schon mal bestens einstimmen, was ihr vielleicht spielen solltet, was ihr vielleicht lieber nicht spielen solltet. Immerhin hat er es ja wieder bis ins Finale der österreichischen Meisterschaft geschafft. Und dann habe ich hier noch den Dennis Jens, aka Nimrod Hellfire.
Moin moin.
Und der ist natürlich wie prädestiniert dafür, weil er euch als Teamchef des Courage Teams natürlich mit allem nötigen Content versorgt für die, die da heimgeblieben sind. Ja, Claudio, fangen wir mal mit dir an. Ins Finale gekommen und dort leider gescheitert. Du hattest gespielt Nixon-Rüstung, dein Gegner hatte gespielt Dark World. Ist natürlich zum einen schon mal ein schlechtes Matchup. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz umreißen, warum du das Spiel eigentlich verloren hast.
Okay, das ist eigentlich recht leicht. Also erstens einmal habe ich nicht damit gerechnet, dass ich die erste Partie so einfach gewinne. Weil normalerweise ist es so, wenn du gegen Dark World spielst und da spielt sogar schon Max C im Main. Also wenn du probierst, den OTK zu machen, kommt das Max C. Und wenn du probierst, ihn trotzdem zu töten, dann kommt eine Drago mit viel Defense, viel Angriff und du kommst nicht mehr drüber, weil du hast halt kein Enemy Control, also ich habe kein Enemy Control im Main, das heißt, ich kann da keine Tricks machen, ihn trotzdem irgendwie zu OTK. Und nachdem, wenn du jetzt im Finale spielst, heißt das, du spielst schon insgesamt mindestens 11 Runden, weil wir hatten 7 Vorrunden und 4 Finalrunden dann halt, also 4 Co-Runden. Das heißt, du bist mindestens schon 11 Stunden, wenn ich, also bis 12 Stunden bist du schon am Spielen, das heißt, deine Konzentration lässt dann schon nach. Also bei mir, ich habe gemerkt, in den Top 4 hat sich schon nachgelassen. Da habe ich zwar 2-0 gewonnen, aber ich habe im zweiten Spiel schon einen Spielfehler gemacht. War dann am Schluss nicht spielentscheidend, also. Und dann im Finale dann, ja. Also ich habe einerseits Sideboard-Fehler gemacht, weil ich nicht gewusst habe, was mein Gegner exakt im Sideboard spielt, also wie viel Deckverwüstungsviren er im Side hat. Er hatte nur einen, vor dem hatte ich halt Angst, dann habe ich eine Infanterie und eine Diva rausgebordet. Wenn ich das ganze Spiel irgendwann einmal eine zweite Infanterie suchen hätte können, hätte ich so oft schon das Spiel gewonnen gehabt. Aber die erste war halt schon weg. Und dann kam halt die eine Situation, wo ich beschlossen habe, ja, jetzt packe ich aus, er hat eh nochmal 2 Handkarten oder 3 Handkarten, eine davon kenne ich, weil eines war, glaube ich, ein Gold oder Silver, den er sich zurück auf die Hand genommen hat.
Silber, was meine ich?
Und er hat irgendwie den fetten Drachen, den ich mit Big Eye geklaut habe, also diesen Hieratik-Sandrang. Und ich habe noch den Gunde-Effekt und überlege halt so, ja, was soll ich mit Gunde holen? Ja, soll ich einfach Lead holen mit 2-7? Und dann habe ich halt überlegt, ja, so 500, ich will ihn irgendwie mit Cowboy töten. Ja? Und jetzt ist die Frage, ja, wie kriegst du am coolsten Cowboy? Ja? Und dann habe ich gedacht, oh, cool. Ja, wenn ich Hieratik Sandring Effekt mache und dann theoretisch auf Linde zielt, dann wird sie zerstört, dann kommt ihr Effekt, dann kann ich ein Monster suchen und irgendwie dann töte ich ihn noch mit Cowboy, falls er den Angriff irgendwie durch Battlefield oder was weiß ich überlebt, ja. Am Schluss war es dann halt so, ich habe die Karte nicht richtig gelesen, weil Sandring tributiert deine Monster, das heißt, sie kriegen nicht den Effekt. Dadurch, jetzt hatte ich eine Linde mit 1,5 gehabt, jetzt greife ich halt an und dann kommt genau eine Drago mit 2 Handkarten, durch Gate 1-5 Defense, er hat 500 Leben und ich kann nur mal mit Linde und Marksman angreifen. Ja, und ich komme nicht drüber. Dann schieße ich das Board weg, es kommt Schöpfer, ich bin tot. So Yu-Gi-Oh! Moment, so, hey, ich brauche die einzige Karte, die du willst. Schöpfer, bam, Claudio tot. Ja. Habe ich mich gefreut für ihn.
Ja, war so, es war, ich habe es ja live kommentiert, es war schon extrem witziges Finale, also weil es wirklich die ganze Zeit hin und her ging und man eigentlich in allen, ja, im zweiten und dritten Spiel jedes Mal das Gefühl hatte, eigentlich hat Claudio schon gewonnen und eigentlich hat er auch schon zweimal gewonnen oder mindestens dreimal gewonnen und irgendwie hat es Nico dann jedes Mal geschafft, nochmal zurückzukommen und ja, also klassische Herz der Kartensituation, also war Wahnsinn, wie viele Comebacks er da gestartet hat und wie diese Comebacks dann auch immer aufgingen und wie er dann zwei praktisch schon verloren gegangene Partien nochmal gedreht hat, das war schon irre anzusehen. Also und man hat es auch so in an den Klickzahlen im Livestream gesehen. Also während des ganzen Finalspiels ging, sind die Klickzahlen explodiert praktisch. Wir haben irgendwie bei 100 angefangen und dann haben wir am Ende bei irgendwo bei 500 aufgehört, nur während des Finals, weil offensichtlich die Leute gemerkt haben, das ist so spannend, das muss ich jetzt allen Leuten weitererzählen. Und plötzlich hatten wir dann nur User im Livestream, die dann auch alle da geblieben sind, weil es eben so spannend war. War schon sehr beeindruckend, war schon sehr cool, das Finale. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu sehen und zu kommentieren.
Ich finde es Claudio auch hoch anzurechnen, dass er wirklich zugibt, dass jetzt er nicht total weggelackt wurde, sondern dass es auch wirklich daran lag, dass er jetzt nicht mehr so auf dem Posten war von der Konzentration her.
Ja, das ist, also man kann bei Yu-Gi-Oh! Nur dann besser werden, wenn man seine eigenen Fehler findet. Ja? Also es, wenn man immer sagt, ja, der Gegner hat so viel Luck gehabt, ich habe immer schlecht gezogen, das sind Ausreden, ja? Weil man sucht den Fehler nicht bei sich selbst, sondern man sucht ihn bei irgendwelchen anderen Leuten, bei irgendwelchen anderen Faktoren, ja? Das kannst du machen, wenn du bei dir selbst keine Fehler gefunden hast, ja? Und bei mir war es schon zu dem Zeitpunkt, wo er den Schöpfer gezogen hat, war schon klar, ja, passt, ich habe dir einen Zug geschenkt, ja? Du hast ihn genützt, jetzt habe ich verloren, ja? Ist halt meine Schuld.
Wobei man natürlich...
Und halt die Geschichte mit der Infanterie, die halt... Ja, ehrlich war, also wir haben... Wir hatten es ja kommentiert und wir haben uns dann die ganze Zeit überlegt, warum holt er jetzt keine Infanterie? Warum holt er jetzt nicht die Infanterie? Warum macht er das denn nicht? Und waren da völlig verzweifelt, weil wir an unserer eigenen Intelligenz gezweifelt hatten, bis wir dann irgendwann mal festgestellt haben, du hast sie rausgebordet, die war weg. Da konnte keine kommen. Das war war sehr erhellend für uns, als wir es dann irgendwann mal gecheckt haben, was da eigentlich losging. Passiert, ist blöd. Wenn man das Matchup vielleicht noch nicht ausreichend getestet hat. Ich weiß nicht, wie stark du gegen Finstere Welt getestet hattest.
Na, das Matchup an sich ist doch sowieso schon mal schlecht eigentlich.
Ja, natürlich.
Also für Nixon-Rüstung ist doch Dark World eigentlich schon so ein Worst-Case-Deck.
Ja, du hast irgendwie keine Karten, die du reingeben kannst, die automatisch das Matchup gewinnen, weil du kannst weder Riss noch Mako reingeben. Und selbst wenn du jetzt, nehmen wir an, Schatteneinsperrende Spiegel im Side hast, das verhindert noch immer nicht, dass der Graf immer kommt. Und der Graf hat halt trotzdem, also Graf um Geld verhindert das nicht. Das sind noch immer diese 3000 Schaden, die immer da liegen, die du nicht handeln kannst, wenn du Pech hast. Ja? Und ich habe halt, nachdem ich am Vortag gegen Prophecy getestet habe und dann vor dem Schlafen gehen, spiele ich noch und verliere 0-4. Und es ist halt darum gegangen, was mache ich mit meinen letzten zwei Sideboard-Karten? Ja? Mache ich irgendwas gegen Dark World und Evil Swarm? Mache ich irgendwas rein für noch mehr Miro-Match oder mache ich was gegen Prophecy rein? Ja? Da habe ich beschlossen, okay, meine letzten zwei Slots werden halt nicht Schatteneinsperrender Spiegel oder Debunk, sondern das wird halt Imperial Iron Wall. Ja? Gut. Dann hatte ich dementsprechend, also ich glaube, ich habe nur Aqua Spirits reingebaut, weil ich mir gedacht habe, ja, ich spiele irgendwie so, ich mache schnell den Abyss Dweller, so als würde ich gegen Mono Mermel spielen und gewinne dadurch.
Was hat halt nichts gebracht, funktioniert hat.
Weil er dann einfach Tourguide macht und ich denke mir so, was? Ich habe keine Schutzkarten, weil jetzt sagen wir die Ketten oder so, das bringt ja auch nicht recht viel gegen Dark World.
Ja. Also meiner Meinung nach ist die einzige wirklich valide Taktik, die man mit Nixon-Rüstung gegen Finstere Welt hat, halt zu versuchen, irgendwie ein OTK durchzudrücken. Also man muss halt irgendwie sehen, dass man hat halt nur seine zwei Infanteries, um den Graffer wirklich loszuwerden. Vielleicht schafft man nochmal irgendwann ein Big Eye, ein großes Auge, um dann nochmal einen Graffer loszuwerden. Aber im Prinzip, man hat nur diese zwei, drei Chancen, wirklich überhaupt Schaden an den gegnerischen Lebenspunkten zu machen. Und diese Situation muss dann halt sitzen. Und wenn dann der Gegner eben Battlefader in diesem Fall oder eben Tragödie hat, dann ist halt Ende im Gelände. Die einzige Option, die ich dann noch sehe, wäre halt tatsächlich zu sagen, okay, wenn ich nicht schaffe, 8000 Schaden in einem Zug durchzudrücken, ich versuche jetzt irgendwie noch Burner-Karten wie, keine Ahnung, magischer Zylinder reinzubohren, um eben mit 5000 dann, damit es reicht. Aber ob das wirklich valide ist, weiß ich nicht. Also ist schon ein blödes Matchup.
Claudio, zum wievielten Mal hast du jetzt schon im Finale gestanden und es hat nicht geklappt?
Ich glaube, das war erst das zweite Mal. Also das letzte Mal war es bei der Europameisterschaft 2008.
Okay, aber bei einer österreichischen Meisterschaft ist es ja zum ersten Mal passiert, ne?
Ja, also ich komme so immer Tops oder so, aber im Finale habe ich erst einmal verloren.
Okay. Das Witzige ist ja noch, die österreichische Community ist ja eigentlich klein und man müsste jetzt denken, jeder kennt jeden, aber Claudio hat mir vorhin schon gesagt, dieser Nico Prokic, also was jetzt der neue österreichische Meister ist, den kann er noch gar nicht. Er weiß nur irgendwie, der kommt so aus Wien, aber ansonsten ist das scheinbar jetzt auch irgendwie so ein Newcomer.
Ich weiß halt nicht, ob er ein Newcomer ist, aber das Problem ist halt, ich reise ungern nach Wien, weil nach Wien fahren dauert für mich immer 2-3 Stunden Und die Turniere sind meistens sonntags, das heißt, wenn das lang dauert, sonntags gehen immer die Züge, also recht spärlich, sagen wir mal so, oder gar nicht. Wenn du dann Pech hast, sitzt du in Wien fest. Deshalb fahre ich fast überhaupt nicht nach Wien raus.
Und deshalb, wer will schon in Wien festsitzen?
Bei McDonald's, ja.
Ja, man kann ja nicht einmal am Bahnhof übernachten, weil der Bahnhof dann ab einer gewissen Uhrzeit zugesperrt wird. Also man muss dann wirklich, man braucht dann ein Hotel, sonst ist man verloren, ja. Und das Problem ist halt, dadurch kenne ich die Wiener Szene nicht so gut. Ja. Ich kenn so die guten Spieler, die auf YSS und so fahren, weil mit denen treffe ich mich dann immer und wir spielen auch und planen die Reise. Aber alle Leute, die jetzt nur innerhalb von Österreich sind, ja, wenn ich die nicht davor irgendwann mal auf einer Meisterschaft gesehen habe, kenne ich die nicht.
Ja. Es ist jetzt schade, wir hätten natürlich den Nico am liebsten selber mal gefragt, wie er so über das Event denkt und wie er es erlebt hat. Nur leider hat er jetzt so spontan keine Zeit gehabt. Claudio, vielleicht kannst du jetzt auch mal so einschätzen. Also du hast schon selber zugegeben, du hast ein paar Fehler gemacht. Wie hat jetzt der Nico gespielt? Wie fandest du so?
Das Problem ist, ich kann das nie einschätzen, weil ich nie seine Handkarten kannte. Ja? Also da war nicht
so vom Gefühl her.
Offensichtlich. Ja. Er hat anscheinend alles richtig gemacht, weil ich habe verloren. Das heißt, er kann nicht irgendwie so einen Riesenfehler, wo er dann den Kopf geschüttelt hat und gesagt hat, na, wieso habe ich das gemacht? Also sowas ist halt nicht passiert.
Ja. Und seine Deckwahl selbst, also mit Dark World anzutreten?
Ja, also.
Ich meine, klar, Erfolg gibt ihm recht, aber wie bewertest du es jetzt trotzdem so allgemein?
Also ich glaube, du tust dir halt, also gegen Mermel ist natürlich gut, du tust dir halt nur, also du hast halt ein Problem, weil es viele Anti-Decks gibt, die schon gegen Mermel Anti gebaut werden und das, da hast du mit Dark World nicht unbedingt ein besseres Matchup, wenn du gegen Macro Rabbit dann ran musst, weil alle denken, ja, sie spielen Macro Rabbit, weil das gewinnt gegen Mermel zum Beispiel. Aber im Prinzip, also, ist eigentlich eine solide Deckwahl, weil du die Viren spielen kannst und die Viren, wenn du den EEV hast, hat Spellbook automatisch verloren und wenn du DDV hast, hat Mermel meistens automatisch verloren. Also, da musst du schon Glück haben oder der Mermel-Spieler weiß, dass er sofort alles raushauen muss, bevor du den Virus machst. Also im Prinzip ist es eine gute Deckwahl.
Ja. Wobei ich vielleicht noch ergänzen möchte, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Dark World zu bauen und auf den State Open Championships in Hamburg hatten wir ja auch zwei finstere Welt im Finale, völlig, völlig unterschiedliche Builds auch. Ich hatte dann ja auch einen Artikel über das Deck geschrieben und hatte dann auch überlegt, welchen dieser Builds nimmst du. Und aufgrund dieser Problematik mit Makrokosmos, dass der halt so viel in Main-Decks auch zum Teil gespielt wird und Side-Decks erst recht, halte ich diese Turbo-Variante mit Entzahnungnahme und ich glaube Upstart Goblin, also Imperial Common Goblin hat er auch gespielt, halte ich für schon überlegen, einfach weil die Chance hat, schnell genug das Spiel aufzuziehen, bevor der Gegner eben seinen Makrokosmos gezogen hat, weil den muss man erst mal ziehen. Den hat man ja nur in, keine Ahnung, 40% der Spieler auf der Starthand, wenn man ihn dreimal überhaupt spielt. Und so hat man halt eine reelle Chance, tatsächlich auch gegen Marco Kosmos dann noch irgendwie anzukommen. Von daher halte ich diese Turbo-Variante für stabiler, wenn man mal so, sagen wir mal, semi-ungünstige Matchups mit berücksichtigt. Aber das ist meine persönliche Meinung. Und halt diese Möglichkeit, verloren gegangene Spiele nochmal zu gewinnen, also Spiele, die man eigentlich nicht gewinnen darf, nochmal zu gewinnen, wie wir es dann halt gesehen haben, mit dem finsteren Schöpfer, ist halt auch die große Stärke von dem Deck. Von daher ist das meiner Meinung nach der derzeit beste Build für finstere Welt, aber
okay.
Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Claudio, du jetzt als Finalteilnehmer, also hast du ja schon mal weit geschafft. Ich meine, österreichische Meisterschaft ist was anderes als deutsche Meisterschaft, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber was würdest du denn jetzt den Leuten wirklich empfehlen für die deutsche Meisterschaft? Würdest du auch sagen, Mermel, konstantes Deck, ist eigentlich das Beste, was man zurzeit spielen kann? Das Metagame ist ja noch dasselbe wie auf der österreichischen Meisterschaft. Oder würdest du jetzt doch zu was anderem raten?
Das ist auch leicht zu beantworten. Also erstens einmal, Mermel ist sowas wie, also ich vergleiche es jetzt schon langsam mit Tele-DRD, weil es hat halt einfach zwei Faktoren, die man wissen muss. Erstens, es hat sehr viele Suchkarten, ja, das heißt, du kommst zu deinen Schlüsselkarten schneller wie jedes andere Deck, ja. Also früher hatte man Rota für Stratos und so. Dann hast du die Möglichkeit, einfach einen OTK mit Megalo und Diva zu machen, ja. Also das ist auch schon einmal Bombe, einfach so zwei Karten-Kombo, wo man das Spiel gewinnt, ja. Wie man zu den zwei Karten kommt, da gibt's so die verschiedenen Optionen. Dann, es macht wirklich viel mehr, weil macht fast jede Karte plus eins, ja. Es gibt keine Karte, die irgendwie Nachteil macht oder negative Effekte hat. Da macht alles plus eins, ja. Wenn du einen Pike hast und du wirfst irgendwas ab und das hat einen Effekt, dann hast du den Pike gratis im Feld, suchst deine Karte und kriegst noch den Effekt von der abgeworfenen Karte. Ja? Einfaches Beispiel. Die dritte Möglichkeit ist auch, du hast enorm viele Optionen, weil du hast Zugriff auf Exit-Monster, du hast Zugriff auf Synchro-Monster und das heißt, du kriegst halt in dem Deck immer Problemstellungen und die musst du irgendwie lösen. Ja? Die Frage ist, wie tust du am besten das Problem lösen? Und Mermel bietet dir da die meisten Optionen. Und nach dem Bohren ist das Mermel fast, ja, ich würde jetzt sagen unbesiegbar, weil das ist halt, ich habe Matchups gewonnen, da habe ich mir gedacht, das kann ich nicht gewinnen. Da fängt er an, Ophio, Marco Kosmos, er verliert. Er fängt an, Riss, 3 Set, Monster, Go, ich gewinne. Er fängt an, Dolka, 4 Set, ich gewinne. Also das ist irgendwie...
Abstrus, ja.
Finde die Fehler.
Pervers, ja.
Okay. Heißt es im Umkehrschluss, also du erwartest auch viele mehr Mails.
Natürlich, also
vor dem nächsten Booster, davon, wie teuer das Deck ist.
Die Leute investieren. Die Leute, keine Ahnung, wenn die Leute das ganze Jahr lang spielen, werden sie irgendwann einmal schon einmal 3 Megalos haben.
Okay. Wie gesagt, Umkehrschluss, wäre dann Dark World nicht auch eine gute Deckwahl für die DM?
Also Dark World ist sicher nicht schlecht. Man muss es halt gut genug getestet haben und sich Gedanken gemacht haben. Also man kann nicht immer 1-1 und einfach passt dich, netdeck das, geh hin und spiel das Turnier und dann wird schon laufen.
Ja.
Also das ist ein Deck, das haben noch wenige gespielt und dementsprechend gibt es weniger Testergebnisse, ja. Oder weniger Builds, auf die man zurückgreifen kann. Das heißt, da muss man sich schon mehr Gedanken machen, als wie wenn man jetzt mehr Mail weiß, okay, da gibt es ein super Build, da gibt es die 3 verschiedenen Arten, dann nehme ich einfach das, was mir am besten gefällt.
Hast du noch einen Geheimtipp? Also ein Deck, was du außer jetzt dem übermächtigen Mermel oder halt dem Anti-Deck Dark World dagegen noch irgendwie eine Chance einrechnest?
Also, wie ich zu EM gefahren bin, war für mich klar, es gibt 2 Decks, die ich spielen kann. Ja. Ich spiele entweder Mermel, wenn ich irgendwie 3 Megalos bekomme, ja, die ich dann dankenderweise von Long Dao geborgt bekommen, oder ich spiele Infernity.
So. Okay.
Also Infernity ist halt so, wenn du im ersten, also du hast, glaube ich, so 80 oder fast 90, über 80%, dass du im ersten Zug in die Combo gehst. Die Combo ist ein bisschen kompliziert. Also da muss man wirklich wissen, was man tut und auf was man hinarbeiten muss im Friedhof, bevor man seinen Launch aktiviert. Und dann endet man halt immer mit 4 bis 5 Face Down, ein ganzes Board voller Monster und halt mindestens 2 Barrier und ein Break, also 1 bis 2 Breaks und Schutzkarten, also... Da kann man gegen jedes Deck gewinnen, ja, weil wenn du Turn 1 einfach lauter Karten hinlegst, die sagen Negier oder Zerstör, dann kannst du als Gegenspieler eigentlich recht wenig machen.
Okay, also weder Spellbook noch Firefist noch irgendwelchen Rabbit-Varianten oder Hero-Builds oder so, also rechnest du allem nicht wirklich Chancen ein, nein?
Also ich rechne nicht Chancen ein, dass nicht konstant gegen Mermel gewinnt. Und selbst wenn du jetzt sagst, okay, Dynafist, die ist nur gebaut worden, um Mermel zu besiegen, dann kann ich dir sagen, ah, tut mir leid, es verliert gegen Mermel und wieso soll ich ein Deck spielen? Also, wenn ihr ein Turnier spielt, dann will ich ja das Turnier gewinnen. Das heißt, ich nehme das Deck, was entweder das beste Deck ist, oder das Deck, das die besten Chancen jetzt einmal allgemein hat nach dem besten Deck.
Logisch.
Und das ist dann ja, halt, für mich wäre das dann halt Infernity gewesen, erst recht, weil es ein Kanon noch kennt. Es war kein einziges österreichisches Turnier, wo Infernity Deck jemals gewonnen hat, also, es wäre halt überraschend gewesen.
Was hältst du vom Aufziehdeck?
Das kann man vergessen. Also das existiert zwar, die Leute spielen es noch immer, aber man muss irgendwann einmal mit der Zeit gehen und sagen, ja, Monarch, Aufzieh, Leute, diese Decks können nicht gewinnen, weil sie haben schon die ganzen Jahre lang nicht gewonnen, ja. Und das Aufziehdeck ist halt so, das ist so geschwächt worden, das hat vielleicht im ersten Game einen Überraschungseffekt und Game 2 und Game 3 gewinnst du es einfach nicht mehr. Also. Das kann nur über Überraschungseffekt gewinnen, aber das funktioniert nicht gegen einen guten Spieler. Weil der kennt das Deck auswendig. Der hat schon 1000 Foren gelesen, wo sie probiert haben, ja, wir müssen Windup irgendwie wieder neu entwickeln. Die Zeit ist vorbei für das
Deck. Aber gilt das Argument nicht auch für die nächsten Rüstungen, dass es in- und auswendig gekannt wird?
Ja, nur es ist derzeit das stärkste Deck. Das macht halt den Unterschied, ob du ein Deck hast, das Karten limitiert bekommen hat oder Karten verboten hat oder du hast entdeckt, also wurde alles da und das ist unfair.
Wobei auf der österreichischen Meisterschaft, wenn ich mich jetzt erinnere, ich habe ja die Metagame-Analyse durchgeführt, wir hatten 4 Aufziehdecks überhaupt am Start auf der ganzen Meisterschaft und von diesen 4 haben es dann 2 bis in die Top 16 geschafft. Von daher, also jetzt so rein prozentual 50% in den Tops zu platzieren, wenngleich das jetzt natürlich statistisch jetzt nicht so sauber ist, finde ich persönlich jetzt erstmal beachtlich.
Wobei natürlich da wieder ein Faktor ist, wer hat das auf CD gespielt?
Einmal der Michael Kiplak und das andere müsste ich nachschauen, weiß ich nicht aus dem Kopf.
Den anderen müsste ich wissen, weil gegen den habe ich gespielt, das war der Daniel Dahmeier, ein Kärntner.
Genau. Ja. Genau, das waren die beiden, die das Deck pilotiert haben. Also ich habe, also hätte man mich jetzt gefragt, was ist mein Geheimtipp für die deutsche Meisterschaft, hätte ich nämlich jetzt genau dieses Aufziehdeck gesagt. Ich kann auch gerne einmal kurz den Gedankengang dahinter erklären. Wir haben momentan so diese Metagame-Situation, wir haben so Mermail, das gewinnt so gegen das meiste. Dann haben wir die finstere Welt, die jetzt mit dem Sieg von Nico sicherlich auf der deutschen Meisterschaft auch sehr populär werden. Die sagen wir mal ein relativ gutes Matchup gegen Mermail haben. Und wir haben dann noch so ein paar andere Decks, wie zum Beispiel Feuerfaust oder was weiß ich, die dann wiederum mehr oder weniger solide noch gegen finstere Welt oder meinetwegen auch Übelschar agieren. Und es gibt eigentlich so für jedes Deck gibt es irgendwie so Konter-Decks, die sagen wir mal so vom Matchup her nicht so optimal sind. Und wo man, wenn man, sagen wir mal, blöde Lose hat auf dem Turnier und sagen wir mal, keine Ahnung, ich spiel Nixenrüstung und dann werde ich dreimal gegen finstere Welt gelost und dann kann ich auch sagen, okay, danke, das war's. Das ist halt blöd. Und für mich als Spieler war es eigentlich immer so das Ziel, genau diese Situation zu vermeiden. Ich wollte immer mehr oder weniger unabhängig von diesem Glück sein und vor allem von meinem gegnerischen Los. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich trete mit Nixenrüstung an und muss gegen ganz viele Übelschar und ganz viele finstere Welt antreten, die für mich bestimmt jeweils 10% des Metagames ausmachen werden, vor allem wenn ich mal so auf die Metagame-Statistik aus Österreich blicke, dann ist das für mich schon eine verhältnismäßig riskante Geschichte. Und das Aufziehdeck ist für mich ein Deck, was gegen eigentlich fast alle Decks relativ stabil läuft. Also es gibt für mich jetzt kein Deck, wo ich sage, mit dem habe ich jetzt keine Chance, wenn ich mit dem Aufziehdeck antrete. Also das, was Claudio für die Nixenrüstung ja schon beschrieben hat, ich habe eine Problemstellung und diese gehe ich mit meinem Deck an und ich habe möglichst viele Optionen, das zeichnet das Aufziehdeck ja auch ein Stück weit aus. Also da habe ich ja auch möglichst viele Sachen. Ich kann auf den Schockmeister gehen, ich kann mit Volcasaurus viel Schaden reindrücken in einer Runde, was wie beschrieben gegen finstere Welt relativ wichtig ist. Also diese Möglichkeiten bietet das Deck auch an. Nicht ganz in dem krassen Ausmaß wie die Nixenrüstung, aber schon ist es vorhanden, diese Option. Und daher wäre für mich Aufzieh eigentlich so mein Geheimtipp gewesen. Jetzt darf Claudio dagegen argumentieren.
Brauche ich nicht viel sagen, weil das Problem ist halt, es ist einfach nicht so stark. Es ist zwar ein guter Geheimtipp, aber es wird sicher nicht gewinnen, weil es hat einfach nicht die Power. Also ich habe dagegen gespielt, habe mich dann gewundert, wie Game 1 habe ich irgendwie zu viel Angst vor seine Backrows gehabt. Dadurch hat das Spiel gewonnen und Game 2 und Game 3, da war kein Lichtfilm da. Das war einfach Licht aus, Knipp, völlig wurscht, was er spielt, vorbei. Deshalb kann ich nur sagen, es ist sicher ein cooles Deck, aber
ich würde nicht stark genug gegen Nixenrüstung.
Ja, es ist okay. Einfach nicht überall, es ist einfach im Vergleich zu den anderen Decks hat es weniger unfaire Karten und es gewinnt meistens das Deck mit den meisten unfairen Karten.
Schauen wir mal, welches von euren Geheimtipps sich am Ende durchsetzt. Neben dem Main Event ist natürlich noch interessant, weil im Battle of the States zum Beispiel kann man ja auch schon das neue Set Lord of the Tachyon Galaxy spielen. Claudio, was denkst du denn, ist dort jetzt die beste Deckvariante? Ich meine, ich glaube, es wird so in Richtung von Drachen gehen.
Naja, es gibt ja, man muss das halt immer so sehen. In Yu-Gi-Oh! Kommen neue Editionen. Wie bringt man Spieler dazu, dass sie neue Editionen kaufen, wenn die Decks, die bereits existieren, eh gut genug sind? Ja? Also ich muss unter Anfang sagen, wenn mein Deck gut genug ist, brauche ich mir keine Karten kaufen. Ja? Das wird folgendermaßen in Yu-Gi-Oh! Gelöst. Man bringt bessere Karten und bessere Decks raus. So. Die besseren Karten und besseren Decks, die in der Edition rauskommen, sind Drache und für Spellbook diese unfaire Zauberkarten. Das heißt, man kann jetzt damit rechnen, dass die ersten mal extrem teuer sein werden, die ganzen Karten, weil jeder weiß schon, oho, die sind so unfair, das heißt, und sie sind beide Secret Rare, also die wichtigsten Karten in dem Deck. Das heißt, man kann nicht entweder sagen, es gibt viele oder weniger. Im Prinzip gibt es dann Drache oder Spellbook, oder irgendwas gegen Drache oder Spellbook. Und wenn man jetzt Drache und Spellbook im Vergleich hernimmt, ist es halt so, dass du gegen Drache hast du jetzt nicht eine Karte, wo du sagst, wenn du die aktivierst, hast du gegen Drache automatisch gewonnen, ja? Wenn du jetzt aber gegen Spellbook spielst und du machst einmal den EEV, also diesen Zauber- oder Fallenkartenzerstörungsvirus, ja, dann ist das Spiel aus und er kann nie wieder gewinnen. Es gibt keine Karte, wie er da jemals ins Spiel zurückkommt oder wie er irgendwas machen kann. Deshalb wird es ganz klar Drache sein, weil du einfach, du kannst im Drachendeck, kannst du Karten spielen, die, das zweitstärkste Deck einfach, wenn du das hast du einfach gewonnen, ja. Das, von dem her ist Drache dann das unfairste Deck und Drache wird dann halt das meistgespielteste Deck sein, sofern die Leute sich halt die Karten geleistet haben.
Wer jetzt die Elementardrachen nicht mehr zusammenkriegt, was wäre denn dann dein Tipp? Was wäre denn noch das Beste, um dagegen zu halten?
Mermel. Also, es ist, Mermel ist ja noch immer unfair, aber ja, wenn du sozusagen nicht die Karten fürs unfairste Deck hast, dann musst du halt eins nehmen, das halt ein bisschen weiter dahinter ist.
Okay.
Und man muss den Deck halt auch dementsprechend anpassen, weil man muss dann wissen, wenn es Drache gibt, dann wird plötzlich LRTD wieder gespielt und im Main und dann muss man sich Gedanken machen, ja, wie spiele ich um LRTD herum, gibt es irgendwie so zwei Karten-Kombo, wie ich LRTD austricksen kann, so wie Summon, also mach irgendeinen Effekt, Book of Moon, mach irgendwas TT, mach irgendwas Findish Chain, also.
Man muss ja sagen, dass die Drachen selbst sind ja dadurch, dass die großen rare sind und die kleinen nur kamen, leicht ranzukriegen. Aber wahrscheinlich wird es bei vielen an dem Drachosack scheitern, ne?
Ja, oder richtig. Oder an den drei großen Augen, die man braucht.
Ja.
Fürs Moa-Match.
Ja, aber die haben sich sicher clevere Leute schon davor besorgt, wie sie noch auf 60 Euro herunten waren.
Noch auf 60.
Ja, jetzt sind sie, glaube ich, schon auf 80, steigen ja weiter.
Ja,
und dann kommt dann in der Reprint.
Ja, hoffentlich. Ich würde mich so freuen. Also ich habe zwar Big Eyes, aber ich würde mich allgemein für die Yu-Gi-Oh! Community freuen, wenn jeder das Drachendeck spielen kann, weil es ziemlich einseitig sein wird.
Ja.
Ja, warten auf die Bandlist.
Das fällt mir so
auch nicht ein.
Dennis, hast du eigentlich noch eine kontroverse Meinung zu Claudio für das Battle of the States?
Nö.
Okay.
Drachen werden das Turnier gewinnen und gut ist. Alles andere, also ich würde mir wünschen, dass was anderes passiert, natürlich. Also es würde mich, ich weiß nicht, Drachenfangen Fels bringt glaube ich auch nichts gegen das Deck, von daher.
Gut, da brauchen wir ja gar nicht weiter ausschweifen, wenn ihr beide sagt Drache, dann können wir uns auch mal ein bisschen von den Decks wegbewegen und hin zu deinem prädestinierten Thema, Dennis, ja und meinem eigentlich auch, Courage. Dennis. Im letzten Jahr haben wir schon, glaube ich, so die umfangreichste Courage aller Zeiten hingelegt. Und wir hatten als großes Oberthema ja Jubiläum, weil es die 10. Deutsche Meisterschaft war. Was ist diesmal unser großes Thema und was haben die Leute zu erwarten von der Courage?
Was haben die Leute zu erwarten? Fangen wir mal damit an. Also wir haben letztes Jahr haben wir ja so, sagen wir, den Blick in die Geschichte geworfen, den Blick zurück. 10 Jahre Yu-Gi-Oh! Und haben das alles nochmal schön aufgebröselt. Wie war das denn so vor 10 Jahren auf der ersten deutschen Meisterschaft und in den Folgejahren? Und in diesem Jahr ist eigentlich eher so Blick in die Zukunft. Wir schauen mal so ein bisschen nach vorne.
Ja, wir starten ja technisch so ein bisschen genau, auch durch.
Genau, wir starten technisch nämlich durch. Wir haben es in Österreich, in Wien, habt ihr ja schon seinen ersten kleinen Vorgeschmack bekommen. Da hatten wir ja schon einen Livestream von den Top 8 kommentiert am Start. Und genau das werden wir jetzt auf der Deutschen Meisterschaft ganz massiv ausbauen. Also wir werden einen kommentierten Livestream haben über das komplette Turnier. Wir werden in dem Livestream nicht nur die Feature-Matches haben, sondern wir werden in dem Livestream haben Deck-Features, wir werden haben Interviews, wir werden haben diese kurz nachgehakt, wir werden haben Podcasts, wir werden Diskussionsrunden haben, wir haben eigentlich alles, was Rundgänge, Videorundgänge, natürlich, wie kann ich das vergessen? Wir werden sicherlich auch dabei sein, wie Leute ihre Booster öffnen und schauen, was die so aus den Boostern rausziehen. Also wir werden über die Flure gehen, wir werden schauen und ihr seid live dabei, hautnah, und kriegt eigentlich dann über den Stream als Videoformat alles mit, was auf dem Turnier stattfindet. Und das, was wir dann in diesem Livestream wirklich vermitteln wollen, und das ist unser großes Motto in diesem Jahr, das ist die Faszination Yu-Gi-Oh! Haben wir das jetzt einfach mal getauft. Also wir wollen irgendwie näher bringen, was fasziniert die Leute an diesem Kartenspiel? Warum gibt es Leute wie uns drei, die jetzt seit, keine Ahnung, wie lange seid ihr dabei?
10 Jahre.
2004.
Ja, also ich bin jetzt bestimmt auch 8 Jahre bei diesem Kartenspiel dabei und immer noch dabei, und es muss ja irgendwas geben, was dieses Kartenspiel ausmacht, dass wir immer noch dabei sind und es wahrscheinlich auch noch 10 Jahre weiterspielen werden. Und diesen Aspekt, also was dieses Besondere an Yu-Gi-Oh! Ist und was an Yu-Gi-Oh! So viel Spaß macht. Genau das wollen wir rausarbeiten in dieser Coverage und da unser Hauptaugenmerk drauf legen. Neben natürlich, wer wird deutscher Meister, wer gewinnt den Battle of the States, also sagen wir mal, die grundlegenden Sachen sind natürlich drin, aber das ist so die Grundidee, die wir dieses Jahr für die Coverage haben und die wir verfolgen.
Um das Ganze nochmal ein bisschen zu präzisieren, also letztes Jahr waren wir ja drei Leute, das warst du, der Christian Scherer und ich.
Genau.
Und dieses Jahr sind wir ja noch einige Leute mehr, die alle spezielle Aufgaben haben, während ja im letzten Jahr wir mehr oder weniger uns dieselben Aufgaben reingeteilt haben.
Genau.
Vielleicht also, kannst du das nochmal kurz umreißen, wie die einzelnen Aufgaben auf die einzelnen Mitglieder deines Teams verteilt sind.
Genau, wir hatten im letzten Jahr hatten wir drei Writer, die haben Coverage geschrieben, ganz normal. So, die haben halt jede Runde Feature-Match geschrieben, bla bla bla, also Standardprogramm. Beziehungsweise halt sehr umfangreich. In diesem Jahr wird es so sein, wir haben jetzt nur noch zwei Writer. Das ist einmal Christian Scherer, der die schriftliche Coverage dann leitet, zusammen mit Philipp Rospender, der mit mir ja auch schon in Wien unterwegs war. Die beiden werden zu zweit die Coverage für die Deutsche Meisterschaft in der traditionellen Form durchführen. Also es wird Feature-Matches geben, es wird Deck-Features geben, es wird Interviews geben, das ganze komplette Standardprogramm durch. Natürlich, wir sind ein Writer weniger als im letzten Jahr, wird das Ganze natürlich dann nicht ganz so umfangreich sein. Wir werden auch wahrscheinlich nicht jede Runde ein schriftliches Feature-Match haben. Aber genau das werden wir dann eben über den Livestream auffangen und ausgleichen, der dann natürlich jede Runde ein Feature-Match haben. Das wird nämlich die Kernkomponente des Livestreams sein. Im Livestream wird das Ganze so ablaufen. Wir haben Tobias, sagen wir mal als Außenreporter, also dich.
Du wirst,
rasender Reporter, der quer durch die Halle rennt, Leute interviewt, wie gesagt, die Rundgänge macht und Leute dann auch zum Deckfeature mit in die Podcast-Lounge nimmt. Dann haben wir Thorsten Warnig und Andrea, die ihr aus dem Organized Player Podcast kennt, die in der sogenannten Podcast Lounge, sagen wir mal so, den klassischen Podcast aufnehmen werden. Also Spieler interviewen, Volunteers interviewen, Helfer interviewen, Eltern interviewen, wer halt so rumrennt, zum Interview laden wird. Diese Videos werden von Wenzel, dem Technikchef von Amigo, aufgenommen und dann weiter an den zweiten Techniker von Amigo, Holger, geschickt. Und Holger wird diese Videos dann bearbeiten und mit so Untertiteln versehen, einem Logo versehen, von Amigo Organized Play Logo versehen. Und der schickt diese dann wiederum weiter an mich.
Auch binden.
Genau. Der schickt diese dann weiter an mich, die Videos. Und ich bin einmal Kommentator, Chefkommentator, beziehungsweise der einzige Kommentator. Ich werde mir noch ein paar Judges oder Banner... Genau, Labersack. Ja. Der Marcel Reif der Sammelkartenspiele. Bin ich. Wobei ich Fritz von Thun und Taxis eigentlich cooler finde. Aber egal. Ich werde die Spiele kommentieren zusammen mit irgendjemandem. Also falls jemand als Spieler auch Lust hat, Spiele zu kommentieren, darf der gerne mal zu mir hochkommen und mitkommentieren. Ich bin da sehr offen.
Audio, Stichwort. Du bist doch sowieso da, oder?
Nein, ich bin nicht da. Aber noch da ist er.
Song da aus, dann kann
bist
der.
Bist du nicht da?
Ja, ich bin immer, wegen Michel bin ich immer hingepilgert nach Deutschland zu der DM und nachdem Michel irgendwann einmal dann beschlossen hat, ja, er will nicht mehr spielen oder er ändert seinen Charakter, hat sich das Hinreisen zur DM dann halt auch eingestellt.
Okay. Das ist ja schade.
Na, Longdao führt das fort. Der war, glaube ich, schon letztes Jahr dort und er ist dieses Jahr wieder dort. Also es gibt Leute, die folgen.
Ja, schon, aber Longdao ist halt jetzt nicht Claudio. Weißt
du? Ja, weißt du noch nicht. Musst du mal mit ihm kommentieren.
Oder also, werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Wollen wir mich verbinden, da ja auch viele, viele lustige Geschichten.
Ja, das ist ein lustiger Kerl.
Ja, mit dem kann man sehr viel Spaß haben. Habe ich jetzt mehrfach gemerkt und in Stockholm ja auch. Ja.
Dennis, war das eigentlich zugleich jetzt auch ein Aufruf?
Ja, klar.
An Leute auf dich zuzugehen und wirklich mal nachzufragen, hier, wie sieht's aus? Dennis, ja, kann ich mal ein Spiel mit kommentieren?
Genau. Wer Lust hat, wir hatten ja in Wien, hat das ja Manuel gemacht, der in den Top 16 rausgeflogen ist, leider. Beziehungsweise für mich dann zum Glück. der dann sich zu mir gesetzt hat und dann die letzten drei Spiele mitkommentiert hat. Hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, Manuel hat es auch super viel Spaß gemacht. Und wenn da jemand in Manuels Fußstapfen treten möchte und mitkommentieren möchte, gerne. Also immer vorbeikommen. Klar, wir können nicht mit 6 Mann ein Spiel kommentieren, aber wenn gerade kein Co-Kommentator da ist, setze ich da Leute gerne ein. Also definitiv ein Aufruf. Immer vorbeikommen. Ich weiß nicht.
Also ich muss ja auch schon sagen, ich bin mega gespannt. Letztes Jahr habe ich ja meinen Einstand gegeben, sag ich mal, als Courage Writer auf einer nationalen Meisterschaft. Dieses Jahr bin ich nur fast vollständig für den Videocontent mit zuständig. Ich bin wirklich mega gespannt, wie das sich alles darstellt, wie das funktioniert und wie überhaupt die Courage am Ende aussehen wird. Ich denke mal, du auch, Dennis?
Ich bin jetzt schon sicher, es wird super viel schief gehen.
Also, ja, aber es wird auch super viel funktionieren.
Es wird auch super viel funktionieren. Nein, es wird, glaube ich, ein Riesenspaß. Also ich freue mich auch tierisch. Ich freue mich jetzt eigentlich seit einem Jahr, seit wir dieses Projekt, sagen wir mal, ernsthaft verfolgen. Das ging ja los in Stockholm, wo wir den ersten Livestream hatten. Und mit Hilfe der schwedischen Kollegen. Da ging das ja eigentlich schon los. Von daher, seitdem freue ich mich eigentlich auf diese deutsche Meisterschaft, weil ich halt wusste, was wir vorhaben und was passieren wird. Und ich bin sehr, sehr gespannt.
Also. Claudio, wenn du nun nicht zur deutschen Meisterschaft hinfährst, bist du ja eigentlich noch ein besserer Ansprechpartner für das Thema gerade. Weil du wirst sie ja zumindest daheim am Rechner mitverfolgen, oder?
Natürlich.
Wie klingt dann das, was wir bis jetzt hier besprochen haben, für dich? Findest du das cool? In welche Richtung wir gehen mit der Courage?
Ich finde es allgemein cool, weil die heutige Generation findet der Großteil von deinem Leben findet ja auch wirklich im Internet statt. Und wenn du jetzt die Möglichkeit hast, sozusagen übers Internet nicht nur schriftlich, sondern auch mit deinen Augen durch Streams oder so live dabei zu sein, ist das natürlich noch mehr Erfahrung. Also man kennt das so von Computerspielen, was überall die Livestreams gibt. Und jetzt gibt es dann bei Yu-Gi-Oh! Livestreams, das ist halt cool. Wer hätte das gedacht? Und dann noch Kommentatoren. Also es wird ja langsam professionell.
Wir arbeiten dran. Also ich bin gespannt, wie viele Leute letztendlich zugucken werden, weil ich habe so ein bisschen die Befürchtung, ich frage mich ja immer, wenn wir dann diese 1000 Leute vor der Halle haben, wer ist eigentlich zu Hause und kann das Ganze noch schauen?
Das stimmt.
Das ist mal die Problematik, aber ich baue jetzt einfach mal auf die Österreicher und Schweizer, die brav gucken werden.
Oder die aber Mütter mal, und Geschwister, denen es erzählt wird, oder Freunden, hey, ihr könnt es mich sehen, vielleicht im Livestream. Schaut rein.
Genau, ich sag mal, das ist ja auch nicht ganz so schlimm, weil es wird ja genug von diesem im Livestream aufgenommenen Videos dann auch in archivierter Form geben, die sich die Leute dann auch im Nachhinein noch angucken können.
Ja, natürlich. Das ist gar keine Frage, das ist auch die Grundprämisse hinter all dem. Das Ganze muss und soll und wird am Ende auch nachvollziehbar sein. Also ihr könnt euch dann auch in einem Jahr könnt ihr euch immer noch die besten Momente und die besten Spielzüge der deutschen Meisterschaft angucken und nochmal zurückerinnern, wie war das damals. Also das wird alles ganz, ganz sauber archiviert.
Der Slogan ist, Leute, selbst wenn ihr auf der deutschen Meisterschaft vor Ort wart und deswegen die Courage verpasst habt, ihr habt trotzdem nichts verpasst.
Genau, nehmt euch nochmal eine Woche Urlaub, guckt euch den Livestream dann nochmal im Replay an.
Die vier braucht eine ganze Woche dafür. Es ist hart zu verdauen, sicher.
Also es wird viel Content. Also wenn das so klappt, wie wir uns das vorstellen, dann werden das an beiden Tagen etwa 8 Stunden Videomaterial. Das sind dann 16 Stunden. Kann man sich schon mit 5 Freunden einen guten Marathon gönnen, auf dem Sofa. Ja. Also das ist, muss man erstmal durchziehen. Ja. Hat dann auch jeder meinen vollen Respekt, wenn er sich das nochmal durchzieht.
Also wie gesagt, also ich freue mich auch schon riesig. Ich freue mich, durch die Halle zu sprinten, bekannte Spieler anzusprechen, unbekannte Spieler anzusprechen, euch einfach nur kurze Sätze sagen zu lassen zu irgendwelchen kurz nachgehakt Fragen. Und ja, also es wird, denke ich mal, wirklich gigantisch. Ja, und ich würde sagen, wir halten es heute mal ganz kurz. Das war ein schönes Warm-up. Ihr seid jetzt schon prächtig eingestimmt auf die deutsche Meisterschaft. Und was wir aber noch von euch wissen wollen für den Podcast-Vote, welches Zeitevent favorisiert ihr denn? Ist das jetzt entweder die Pegasus Ultimate Challenge, dieses Extravaganza, diese komplette Neuheit, ganz klassisch der Battle of the States oder der Team Cup? Das könnt ihr dann wieder im Thread abstimmen. Und ja.
Dum, dum, dum,
wollt ihr denn noch jemanden grüßen? Claudio.
Ich, ja, locker. Ich grüße alle Leute, die mir auf der ÖM die Daumen gedrückt haben oder die gehofft haben, dass ich gewinne. Tut mir leid, dass ich versagt habe. Das nächste Mal vielleicht, aber. Und ansonsten alle, die zuhören. Diese netten, braven Hörer. Gern gelobt.
Dennis.
Ja, also ich grüße auf jeden Fall auch erstmal alle Österreicher, weil ich nochmal bedanken für das schöne Wochenende, was ich in Wien erleben durfte, zum 3. Mal jetzt. Also es war wie immer sehr, sehr geil. Und dann danke ich jetzt einfach mal allen österreichischen Spielern für, weil die haben da natürlich auch maßgeblich Anteil daran, dass das immer so ein schönes Wochenende ist. Und dann nochmal ein großes Danke an alle, die damals dann in Wien beim Livestream auch reingeguckt haben. Und also an die 500 Leute, die dann halt wirklich live geguckt haben. Mittlerweile haben es noch viel, viel mehr Leute das Finale gesehen. Da sind wir jetzt schon im vierstelligen Bereich längst. Aber vielen, vielen Dank für die, an die, die zugeschaut haben, und schaut am Wochenende nochmal rein. Ich gebe mein Bestes, dass es ein cooler Stream wird, und danke fürs Zuschauen.
Ich grüße
Zuschauer.
Zuschauen.
Ach so, okay,
verstehe.
Ah, okay.
Ich bin jetzt tricky.
Gut, ich grüße auch noch jemanden, zum einen den Max Fröbel, aka Mubi, einfach weil er sich gewünscht hat, dass ich ihn mal hier grüße, und zum anderen natürlich alle Podcast-Hörer. Ich hoffe, wir sehen uns entweder auf der DM oder ihr verfolgt zumindest die Courage, vielleicht auch meine Videos, wer weiß. Und ja, dann bis zum Wochenende. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Ciao.